wie wir die häufigste Todesursache Deutschlands bekämpfen und dabei auch noch viele Milliarden Euro einsparen können. Die Kettenreaktion.
Hey, die Woche hatten wir erst Hochzeitstag. War das nicht herrlich? Wir waren surfen in Südafrika und danach essen am Strand. Das war einfach ganz herrlich, oder?
Ja, das war super schön. Aber warum erzählst du das jetzt?
Ja, ich wollte nur mal dran erinnern, was in unseren Eheringen steht.
Ah, gecheckt.
Ja.
Unterschätze nie das Herz.
Unterschätze nie das Herz. Zu Taten fähig, die unvorstellbar scheinen. Genau, das ist der Anfang eines Gedichts aus einem tollen Buch, nämlich Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Also es, ja, es passt einfach sehr gut zu uns, dieses Gedicht.
Und deshalb haben wir den Anfang in unsere Eheringe eingravieren lassen.
Ja, ja,
das
genau.
Herz, ein zartes Instrument der Liebe. Und das wollen wir als Wissenschaftsjournalisten aber auch mitsagen. Und des Schmerzes.
Ja, genau. Darüber wollen wir heute reden.
Wir reden übers Herz, über seine Schmerzen, aber nicht Liebeskummer, sondern andere Krankheiten, also physiologische Krankheiten. Ihr wisst ja, wir haben uns viel mit dem Thema Langlebigkeit, Longevity beschäftigt, also mit der Frage, wie man länger gesund leben kann, also Krankheiten vermeiden kann. Und wir haben mit vielen, vielen Experten auf der ganzen Welt darüber gesprochen und auch schon mehrere Kettenreaktionsfolgen darüber gemacht. Heute ein Gespräch, das wir mit Professor Karl Lauterbach geführt haben, der ja bis Anfang des Jahres auch noch Bundesminister für Gesundheit war. Und das kann ich vielleicht noch vorwegschicken. Meine Erfahrung ist, mit Politikern und Politikerinnen reden ist immer dann am spannendsten, wenn sie gerade nicht mehr im Amt sind, denn dann können sie mehr erzählen.
Tja, genau. Und dessen, sorry, Herzensthema. Achtung. Ja, das ist nun mal unter anderem die Herz-Kreislauf-Krankheiten, besser gesagt deren Prävention. Und das Thema, Leute, ist wirklich huge. Ich wusste das vorher nicht. Es ist die häufigste Todesursache bei uns und zwar mit Abstand. Ein Drittel aller Todesfälle geht auf Herz-Kreislauf-Krankheiten. Und da ist wirklich was im Argen, das sagt Professor Karl Lauterbach.
Alle westeuropäischen Länder haben eine höhere Lebenserwartung als wir. Das muss uns ja zu denken geben. Wir lassen es einfach zu, dass ein großer Teil der Bevölkerung in das offene Messer hineinstolpert.
Hui. Also ja, das sind ganz schön starke Worte. Wir dröseln das jetzt heute mal für euch auf. Was Langlebigkeit denn jetzt mit Herzkrankheiten zu tun hat? Ich meine, ist klar, wenn man an einer Herzkrankheit stirbt, dann lebt man nicht lang. Aber die Prävention, das ist der große Hebel. Vor allem wird es darum gehen, und das ist ein Aspekt, den wir gar nicht genug feiern können, wir können damit relativ einfach 50 Milliarden Euro in unserem Gesundheitssystem einsparen. Und das in Zeiten, wo es ja überall fehlt. Ihr wisst, wie groß die Debatten sind über die steigenden Gesundheitskosten. Und ihr seht das auch jeden Monat bei den Sozialabgaben auf eurem Lohnzettel. Also ein Thema, das uns alle angeht. Ich bin Dirk Steffens.
Und ich Sabine Steffens. Und hier ist wieder die Kettenreaktion, euer Wissenschaftspodcast, der erklärt, warum das eine mit dem anderen zusammenhängt. Toll, dass ihr wieder dabei seid. Vielen, vielen Dank. Ja, und wir hoffen, ihr habt auch schon genauso viel Herzklopfen wie wir. Wir haben uns schon wirklich jetzt lang mit dem Thema beschäftigt, auch mit dem Thema Langlebigkeit, haben mit vielen Experten geredet. Aber was Karl Lauterbach zu sagen hatte, das hat uns beide wirklich beeindruckt und auch teilweise überrascht. Und das wollten wir unbedingt mit euch teilen.
Tja, wo soll man da anfangen? Longevity, es gibt ja einen großen Unterschied zwischen der Lebensspanne und der Gesundheitsspanne. Es ist der Medizin und vor allen Dingen halt dank der medizinischen Forschung gelungen, die Lebensspanne in den vergangenen 50 Jahren zu verdoppeln. Yippie-ja-ja. Ein Hoch auf die Medizin.
Juhu, genau.
Aber
so sind nur die Krankenjahre dazugekommen, gesunde Jahre kaum. Das ist auch in anderen Industrieländern so. In Deutschland ist besonders problematisch, dass wir also eine Lebenserwartung unter dem europäischen, westeuropäischen Durchschnitt haben, die sich auch nicht gut entwickelt hat. Wir bleiben weit unter unseren Möglichkeiten.
Ja, das wiederum hört sich nicht so toll an. Da denkt man, Deutschland, wir sind alle toll ernährt, wir haben Spitzenmedizin, Spitzenforschung, ist doch super. Aber es ist tatsächlich so, im Europavergleich, in puncto Lebenserwartung, stehen wir nicht so gut da.
traurige, erschütternde Wahrheit, die letzten 10 bis 12 Jahre unseres Lebens, das ist das statistische Mittel in Deutschland, verbringen wir Deutschen multimorbid. Das heißt, wir leiden an mehreren chronischen Krankheiten gleichzeitig, die einfach nicht mehr weggehen.
Also wenn man jetzt über 65-Jährige heranzieht, dann also haben 95% der über 65-Jährigen schon eine Krankheit. Und bei den 50-Jährigen haben schon mehr als die Hälfte eine chronische Krankheit.
Ja, und der Spitzenreiter unter den Krankheiten sind eben die Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Für uns ein wirkliches persönliches Thema. Auch meine Mama, die hat auch Herzprobleme, mit 80 wirklich nicht selten. Mein Papa ist sogar relativ früh an Herzversagen gestorben. Also ein Thema, das mich wirklich auch anfasst.
Ja, und meiner Familie ja auch. Meine beiden Tanten haben Schlaganfälle erlitten und ihr kennt es sicher auch aus eurem eigenen Umfeld. Also das ist wirklich allgegenwärtig. Und gerade letzte Woche war auch in der Zeit ein großes Interview mit dem Kardiologen Professor Stefan Blankenberg von der Uniklinik in Hamburg-Eppendorf. Der sagt auch, in Europa, wir geben mit Abstand am meisten Geld dafür aus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu behandeln. Aber bei der kardiovaskulären Lebenserwartung bewegen wir uns nur im untersten Fünftel.
Und das kann man eigentlich kaum fassen. Wir in Deutschland geben besonders viel Geld für die Behandlung dieser Krankheiten aus, sterben aber doch viel häufiger daran als die Menschen in anderen europäischen Staaten.
Ja, und früher auch, ne?
Also ja, wie kann das sein? Die Antwort ist relativ simpel und ernüchternd, weil die Prävention bei uns vernachlässigt wird. Also Vorsorge ist besser als Nachsorge, der simple Satz. Und warum ist das so? Naja, wir stecken kein Geld in die Vorsorge. Du hast doch noch ein ziemlich krasses Beispiel dafür, Sabine.
Ja, genau. Professor Blankenberg hat eben auch gesagt in diesem Interview, wenn er zum Beispiel mit einem Patienten eine Stunde lang spricht und ihn eben über die Risiken aufklärt und ihn vielleicht überzeugt, mit dem Rauchen aufzuhören oder ein bisschen was abzunehmen, dann bekommt sein Krankenhaus dafür 3,70 Euro.
Und für eine Stunde?
Ja, das ist ein bisschen überspitzt, aber so um den Dreh. Aber wenn er diesen gleichen Patienten zum Beispiel nach seinem Herzinfarkt 20 Minuten im Katheterlabor behandelt, bekommt sein Krankenhaus eben 30.000 Euro.
Und da Krankenhäuser ja heute leider oft wie marktwirtschaftliche Betriebe arbeiten müssen, geht es immer nur ums Geld. Das ist übrigens eine ganz blöde Methode. Marktwirtschaft ist toll. Das ist eine ganz super Methode, um Sachen effizient zu machen. Aber das passt nicht auf alle Lebensbereiche. In Bildung und Gesundheitswesen, da gibt es Grenzen für die Marktwirtschaft. Da kann es nicht immer nur ums Geld gehen. Also wenn ich das höre, da kriege ich echt Bluthochdruck.
Ja, bitte nicht. Ich brauche dich doch noch. Also mindestens 50 Jahre. Ja. Noch 50 Hochzeitstage. Unterschätze nie das Herz, weißt du? Spaß beiseite.
Das war Spaß?
Okay.
Ich meinte es nicht ernst.
Spaß wurde ernst, oh Gott.
Oh Gott, ja.
Naja, was ich sagen wollte, wusstest du, dass ein ganzes Drittel der deutschen Bevölkerung Bluthochdruck hat?
Ja, tatsächlich ja. Weiß ich das und das weiß ich deshalb, weil ich selber dazugehöre zu diesen ungefähr 20 Millionen, die Bluthochdruck haben. Ich habe zwar nur ein ganz bisschen, aber meine Ärztin hat gesagt, mit dieser Quote, die du hast, 135, 140, nicht gefährlich, aber dein Risiko steigt.
Ja, ja, genau. Und du nimmst ja seit Jahren dafür eben tatsächlich was ein. Genau. Ich war auch gestern bei meiner Freundin, die ist Allgemeinärztin und die hat es wirklich jeden Tag in ihrer Praxis. Erstens, dass die Leute das gar nicht so ernst nehmen. Ja, sagen dann, ach, mein Cholesterin, das ist immer hoch, da ist nichts dabei, ja, das ist so. Und die rechnet ihren, oder auch der Bluthochdruck, ne? Die sagt dann ihren Patienten zum Beispiel, es gibt da ganz klare Zahlen, wenn man den Blutdruck von 135 auf 130 senkt, dann sinkt das Schlaganfallrisiko, und zwar immens. Das Schlaganfallrisiko innerhalb der nächsten 10 Jahre kann man dadurch halbieren.
Das ist eine krasse Zahl. Ja. Dabei gilt 135 noch nicht mal richtig als Bluthochdruck. Also man kann da prophylaktisch viel machen. Wow. Aber das müssen wir jetzt nochmal erklären. Wie wirken sich eigentlich diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf die Lebensspanne aus? Ich meine jetzt nicht, dass man immer schon mit 35 oder 40 einen Herzinfarkt kriegt. Das ist natürlich ganz offensichtlich lebensverkürzend. Aber wer ist denn eigentlich grundsätzlich gefährdet? Mach doch mal deine Notebox auf, Sabine.
Genau. Also Zeit für ein paar Zahlen. Laut dem Jahresbericht der Deutschen Herzstiftung starben im Jahr 2023 rund 350.000 Menschen an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und die Behandlung von diesen Herz-Kreislauf-Erkrankungen beläuft sich auf fast 65 Milliarden Euro, Tendenz stark steigend. Der Professor Blankenberg von der Uniklinik Hamburg, den wir vorher schon erwähnt haben, hatte gerade eine Studie mit 2 Millionen Teilnehmern aus 39 Ländern. Da ging es darum, wie viele gesunde Lebensjahre kann man gewinnen, wenn man die 5 großen Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen kontrolliert. Was sind die 5 Risikofaktoren?
Die Big 5 der Herzkrankheiten.
Die Big 5 ist Diabetes, einen erhöhten Cholesterinspiegel, Über-, aber auch komischerweise Untergewicht. Und am allerbedrohlichsten sind Bluthochdruck und Rauchen. Und das Ergebnis dieser weltweiten Studie ist, jeder kann sein Leben deutlich verlängern. Wer im Alter von 50 keine dieser Risikofaktoren hatte, lebte, Achtung, mehr als 10 Jahre, Frauen sogar mehr als 13 Jahre länger als diejenigen, die alle 5 Risikofaktoren hatten. Und das ist auch eine gute Nachricht, wer mit 50 diese Risikofaktoren noch in den Griff bekam, konnte immer noch 3 bis 5 Lebensjahre dazu gewinnen. Auch ein wichtiges Ergebnis dieser Studie, den allergrößten Einfluss auf das Erkrankungsrisiko und die Lebenserwartung hatten Blutdruck und Rauchen.
Und wie lange mussten unsere Kinder und ich auf Sabine einreden, bis sie endlich diese eine Zigarette am Tag gelassen hat? Aber seit einem Jahr ist jetzt alles gut.
Ja, das war total sinnlos, aber gut, ja. Endlich ist es passé.
Okay, wenn ich jetzt mal nicht als Wissenschaftsjournalist frage, sondern einfach so als Mensch. Niemand von uns möchte gerne solche Erkrankungen haben, das ist ja ganz klar. Und wir als Gesellschaft wollen auch nicht diese Kosten tragen müssen. Woran scheitert es denn, beides in den Griff zu kriegen, wenn wir doch eigentlich wissen, wie es geht? Was müssen wir jetzt machen?
Also man muss auf jeden Fall die Prävention verbessern und das tatsächlich auch schon bei ganz jungen Menschen anfangen. Schon so im Alter von 25, 30, 40 macht es Sinn. Und tatsächlich macht es sogar Sinn, schon bei Kindern nachzuschauen, ob es familiäre Prädispositionen gibt. Zum Beispiel hat der Papa oder die Mama mit 45 einen Herzinfarkt gehabt, dann sollten alle Alarmglocken angehen. Und wenn wir das alles nicht tun, wenn wir zum Beispiel nicht auf unser Cholesterin achten, dann gibt es eine sehr blöde Kettenreaktion. Mach
das
mal
ist mein Stichwort, ja, die geht. Kettenreaktion. Wenn zum Beispiel das Cholesterin erhöht ist, ein bisschen, dann führt das zu Ablagerungen, sogenannten Plaques, in den Blutgefäßen. Die können weiter wachsen, bis es zu einer gefährlichen Gefäßverengung kommt. Das ist dann die sogenannte Arteriosklerose. Wenn sich die Plaques lösen und ins Blut gelangen, dann können Blutgerinnsel entstehen, dann können ganze Arterien verstopfen. Wenn das im Hirn passiert, dann kann das zu einem Schlaganfall führen, im Herzen zu einem Herzinfarkt. Und beides sind bekanntermaßen Krankheiten, die potenziell tödlich sind.
Wenn man Karl Lauterbach darauf anspricht, dann kriegt er echt Puls.
Wir lassen es einfach zu, dass ein großer Teil der Bevölkerung in das offene Messer hineinstolpert.
Es ist ja auch komisch. Man doktert an den schlimmen Folgen herum, bekämpft aber nicht die Ursachen.
Wenn der Patient über Jahre hinweg nicht vorbeugend behandelt worden ist, dann kommt er plötzlich in die Praxis und er sagt, ach, Sie haben ein Vorhofflimmern. Dann wird eine Ablation versucht. Die Ablation funktioniert nicht. Also versucht man elektrophysiologisch das hinzubekommen. Hat ein paar Mal nicht geklappt, dann sind es schon 20.000 Euro weg. Dann sagen wir, okay, dann müssen wir jetzt also Antikörpermedikamente nehmen, damit Blutverdünner, die dann also helfen. Dann gibt es den ersten Schlaganfall. Der erste Schlaganfall ist noch gut gegangen, aber es ist schon ein bisschen in Richtung Demenz gegangen. Und dann kommt dann Demenz. Wahrheit ist, wir haben 30 Jahre Zeit gehabt, das alles abzuwenden. Haben wir nicht gemacht.
Ja, haben wir nicht gemacht. Blöd auch, ne? Er nennt das auch übrigens den Elefanten im Raum. Und der steht da so rum, größer und grauer als jemals zuvor.
Und das große Problem ist, die Bürger denken, diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die sind gar nicht so gefährlich. Die Leute haben Angst vor Krebs, die Leute haben Angst vor Demenz. Wahrheit ist aber, wenn Sie eine Herzschwäche haben, haben Sie eine kürzere Lebenserwartung, als wenn Sie krebserkrankt sind, im Durchschnitt zumindest. Und das ist auch kein schönes Ende, weil dieses Ende, das Herz-Kreislauf-Ende, geht oft über den Weg kognitiver Verfall und in Richtung Demenz.
Ja, ich glaube, es ist vielen gar nicht klar, dass ein Zusammenhang besteht zwischen Herz-Kreislauf-Gesundheit und Demenz.
Ja, das Moment mal eben, das erzählst du so. Ich wusste das auch nicht, bis wir bei Karl Lauterbach waren. Also, dass Demenz häufig eine Folge von Herz-Kreislauf-Erkrankung ist. Ich glaube nicht, dass das schon Allgemeinwissen ist.
Ja, das ist tatsächlich so. Beide Erkrankungen haben ähnliche Risikofaktoren und beides sind eben Gefäßveränderungen. Und tatsächlich stehen 20-30% aller Demenzfälle in direktem Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Erkrankungen.
Weißt du eigentlich, wie ich mich gerade fühle? Wenn ich als Kind mit zu meiner Oma musste, und da saßen die ganzen alten Leute am Tisch und die haben sich dann über ihre Krankheiten unterhalten.
Oh.
Nach 5 bis 10 Minuten bin ich dann immer ausgestiegen und konnte es nicht mehr aushalten.
Ja, wir sind aber langsam in dem Alter, dass
ja,
wir
aber es geht mir ganz ähnlich und deshalb ist es Zeit für gute Nachrichten. Die brauche ich jetzt ganz dringend.
Bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen können wir jetzt schon 80-90% der schweren Erkrankungen vermeiden. Das ist fantastisch, was da möglich ist. Und wenn wir zum Beispiel konsequenter Vorbeugemedizin betreiben würden. Beste Beispiel ist also die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die könnten wir sehr viel früher also entdecken, dann Vorbeuge durch Ernährungsumstellung oder auch Medikamente, die sehr wirkungsvoll sind. Dann blieben uns erhebliche Kosten nachher erspart und die Leute würden deutlich älter werden.
Tja, da sieht man es mal wieder. Wissen ist Macht. Wir müssen die Risikofaktoren kennen, dann haben wir schon den ersten Schritt in Richtung ein längeres, gesundes Leben gemacht. Am Blutdruck kann man ja schrauben, ich mache es in meinem Leben selber, das haben wir vorhin ja schon erzählt.
Genau, mit Pillen, das ist tatsächlich gut in den Griff zu kriegen, auch bei Blutfett, also eben das Cholesterin.
Und zwar das Böse,
das muss Böse, man sagen. Genau, es gibt auch ein gutes, aber wir reden vom bösen Cholesterin, das LDL-Cholesterin. Das kann man durch Statine zum Beispiel senken. Ja, man kann es auch durch Sport positiv beeinflussen und auch durch Ernährungsumstellung. Das wäre natürlich besser und gesünder. Aber wenn das eben nicht hilft oder bei manchen Menschen, die das andere einfach nicht hinkriegen, dann gibt es eben auch Pillen dafür. Und das hört sich doch erstmal easy an, oder?
Ja, aber wir sind ja immer noch in Deutschland und hier ist nichts easy und vor allen Dingen nicht, wenn es um Gesundheitspolitik geht. Also davon kann ja nun der ehemalige Bundesgesundheitsminister wirklich ein Lied singen.
Aber dann argumentieren die Krankenkassen, aber es sind doch keine Smarties. Es wäre doch viel besser, wenn die Leute jeden Tag eine Stunde Sport machen würden. Es wird in Deutschland dann ein künstlicher Konflikt aufgebaut. Hier die Pillen, die Pharmaindustrie, großer Profit, böse. Und auf der anderen Seite das Gute. Man ernährt sich vegan, man macht viel Sport, man meditiert, man ist also bewusstes Leben, bla und so weiter. Und diese Dinge stellen wir immer gegeneinander. Und was dann passiert? Ist gar nichts. Also weder würden die Leute dann je so leben können in ihren täglichen Belastungen, die sie haben, noch bekommen sie die Prävention über die Medikamente. Statt dass wir die Dinge beide machen und kombinieren, liefern wir uns dann einen ideologischen Streit und es passiert dann wie immer nichts.
Ja, so sind wir in Deutschland. Ja,
so richtig gefrustet hat sich das angehört.
Ja, das kann man auch gut verstehen. Ich habe das im Wissenschaftsbereich aus der Politik oft gehört. Wir suchen in Deutschland so oft nach der perfekten Lösung und streiten darüber, was perfekt ist, statt einfach mal unterwegs schon mal die ganz gute Lösung anzuwenden, die schon 80-90% der Leute helfen würde. Nein, wir suchen nach der 100% Lösung und verzetteln uns dabei. Und dann kommt auch immer gleich das Argument, wenn jemand über Medikamente redet, die böse Pharmaindustrie. Die will ja nur Profit machen. Das sei ja alles nur Geschäftemacherei.
Ja, das stimmt ja auch.
Ja, natürlich
leider
stimmt das.
Oft. Ne?
Aber man, das ist ja nicht böse. Ja. Also ein Unternehmen ist dazu da, Geld zu verdienen. Das gilt für all die Unternehmen, in denen wir alle tätig sind. Das ist nicht Schlimmes, solange es nicht übertrieben wird, solange es nicht unfair ist.
Genau. Trotzdem können wir zusammenfassen, es gibt wirklich gute Medikamente, um diesen Krankheiten vorzubeugen. Und sagen wir mal, wir wären jetzt so weit und würden uns, Achtung, ein Herz fassen.
Ach, immerhin und keine Saarland-Vergleiche.
Würden die richtigen Maßnahmen jetzt alle ergreifen und diese Krankheiten verhindern, verschieben, vermeiden und könnten dadurch erheblich viel länger leben. Könnten wir uns das denn überhaupt leisten?
Also es ist nicht so, dass wir das Alter erkaufen müssen mit zusätzlichen Kosten, sondern unser Gesundheitssystem könnte deutlich billiger sein. Also wir könnten da wirklich viel abschmelzen und wir würden trotzdem gesünder, älter werden, wenn das System einfach besser wäre.
Ja, wir hatten es ja schon ein paar Mal erwähnt hier in unseren Podcast-Folgen. In diesen letzten 10, 11, 12 Jahren unseres Lebens in Deutschland sind viele von uns eigentlich multimorbid krank. Das heißt, man hat mehrere chronische Krankheiten gleichzeitig. Die gehen auch nie wieder weg. Und die müssen ständig behandelt werden. Und das verursacht ganz gewaltige Gesundheitskosten. Also im letzten Lebensjahrzehnt ist unser medizinisches Leben oft teurer als das gesamte Leben vorher. Und das ist eine irre Last für die Staatskassen, für die Krankenkassen und damit für uns alle.
Also tatsächlich kann man sagen, ist über den Daumen gepeilt, dass also in den letzten 10 Jahren mehr als 50% der gesamten Gesundheitskosten, die ein Mensch also dann anhäuft, also verursacht werden. Und da geben wir dann also unfassbar viel aus für Krankheiten, die wir also mit viel geringeren Mitteln auch hätten leicht verhindern können.
Und jetzt gibt es ja immer diesen Trugschluss, ne? Wenn alle länger leben, kann man sich das gar nicht leisten, aber es ist tatsächlich umgekehrt. Es wird
billiger. Klar, Prognosen sind immer schwierig, aber es gibt ein paar wissenschaftliche Schätzungen. Wenn man jetzt beispielsweise statt der 3% für Prävention, die wir bisher in Deutschland ungefähr dafür ausgeben, 6% ausgeben würden.
Das ist ja immer noch total wenig. Ja. Überleg mal, nur 3% geben wir gerade für Prävention aus.
Ja, und 6% wäre immer noch relativ wenig, aber schon dann könnten wir viele Milliarden im deutschen Gesundheitssystem einsparen. Momentan geben wir so ungefähr 300 Milliarden für die gesetzliche Krankenversicherung aus und Lauterbach schätzt, dass wir allein durch eine bessere Vorsorge rund 20 Milliarden bei Krankenhausaufenthalten sparen könnten, nochmal ungefähr 10 Milliarden für teure Medikamente sparen könnten und auch natürlich noch viel mehr oder noch zusätzliche Milliarden in der Pflege. Also insgesamt.
Meine Schätzung wäre, wir könnten unsere Lebenserwartung auf das westeuropäische Durchschnittsniveau heben, dass wir eine Lebenserwartung hätten, wie meinetwegen also die Belgier, die Holländer, unsere Nachbarländer und so kämen wir ran und könnten trotzdem 50 Milliarden von den 300 Milliarden sparen.
Bäm, 50 Milliarden. Leute, das ist doch gut und ich sag's euch, es wird vielleicht in naher Zukunft schon besser. Zumindest sind schon die Voraussetzungen dafür geschaffen worden. Das Bundeskabinett hat nämlich 2024 ein neues Gesetz beschlossen, das Gesundes Herzgesetz.
Ich kann Gesetze immer nicht so ernst nehmen, die diese komischen programmatischen
gesundes
Namen.
Gesundes Herzgesetz.
Gutes Lebengesetz, gesundes Herzgesetz.
Das ist doch toll.
Alles voller
genau.
Liebegesetz.
Naja, aber das soll eben die Herzgesundheit der Bevölkerung verbessern und unsere häufigste Todesursache, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gezielt bekämpfen.
Diese 50 Milliarden, die der Karl Lauterbach von erwähnt hat.
Die lassen dich nicht los, ne?
Ja, das waren jetzt ja übrigens nur die man einsparen könnte durch Vorbeugung bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir reden noch nicht mehr über das gesamte Gesundheitssystem. Mhm. Da ist ja noch viel mehr drin. Auch andere tödliche Erkrankungen, die ja auch sehr teuer sind, könnte man durch Lifestyle, Vorsorge, Sport und alles irgendwie ganz gut in den Griff kriegen. Also zum Beispiel weniger Übergewicht würde auch zu weniger Diabeteserkrankungen, damit auch zu weniger Demenz führen. Weniger rotes Fleisch würde die Krebserkrankungen reduzieren. Weniger bzw. keinen Alkohol würde noch viel weniger Krebserkrankungen bedeuten.
Ah, der Alkohol, oh Gott, da
dann
müssen wir auch mal.
Dann müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Und Dann natürlich Sport. Sport ist der Hammer. Die Wissenschaft, quasi monatlich, Sabine, sehen wir neue Studien, was Sport alles Gutes macht.
Müssen wir mal eine neue Folge darüber machen, allein über Sport.
Sport hat sich tatsächlich als das wichtigste Medikament erwiesen, was wir überhaupt haben. Wenn wir ein Medikament auf den Markt bringen könnten, was so viele gute Wirkungen gleichzeitig hat, das Krebsrisiko deutlich reduziert, selbst, was man jetzt gesehen hat, wenn man schon Krebs hat, reduziert also Sport das Rezidivrisiko. Da gab es eine wichtige Studie bei Darmkrebs in Kanada und Australien, das bewiesen jetzt. Und also vermeidet die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, reduziert das Demenzrisiko, wenn sie eine Pille rausbringen könnten, die all diese Wirkung hat, in der gleichen Größenordnung, die könnten sie fast für jeden Preis verkaufen.
So, gehen wir jetzt laufen oder schwimmen oder pumpen? Also jedenfalls, jetzt haben wir schon euch ganz viel über den Worst Case mit den Herz-Kreislauf-Krankheiten erzählt. Jetzt lasst uns mal den Best Case hören. Bitte als Kettenreaktion, lieber Dirk.
Bessere Prävention, bessere Aufklärung und die Bekämpfung der Risikofaktoren führen fast automatisch zu weniger Herz-Kreislauf-Erkrankung. Nicht nur fast, sondern ganz sicher.
Ganz sicher.
Weniger Krankenhausaufenthalte sind die Folge, auch weniger Demenz, weniger Todesfälle, insgesamt also weniger schlimme Schicksale und Leid bei Betroffenen und Angehörigen. Das führt zu einem gesünderen und längeren Leben. Die Krankenkassen werden entlastet, damit auch die Lohnnebenkosten, die Pflege wird entlastet. Das ist eine Win-Win-Win-Win-Win. Win-Win-Win-Situation.
It's too good to be true, oder? Also, ist es nicht eine perfekte Welt? Wir könnten mit sehr einfachen Mitteln ein längeres und aktives und glückliches Leben führen.
Tja, beim Herzen kann man wirklich viel machen, aber es gibt natürlich noch andere Geißeln, gesundheitliche Geißeln. Auch dafür hat Lauterbach ein paar Ideen, wie im Übrigen die allermeisten Forschenden, die sich mit Langlebigkeit auseinandersetzen. Und nochmal kurz fürs Protokoll, Lauterbach ist ja jetzt nicht nur Berufspolitiker, sondern der ist Mediziner und ein ziemlich renommierter Forscher.
Ja, und er ist doch auch Vorsitzender des
Forschungsausschusses,
genau.
Neuerdings.
Ja.
Aber die zwei großen Bereiche, wo wir es bisher noch nicht können, bei den neurodegenerativen Erkrankungen, einschließlich Alzheimer, Demenz und eben bei den Krebserkrankungen, bei diesen zwei großen Krankheiten, werden wir in den nächsten 20 Jahren die Schlüssel finden, um die Tür zu öffnen, um diese Krankheiten vorbeugen zu können.
Das hört sich doch fein an. Also Leute, wir müssen noch ein paar Jahrzehnte durchhalten, gesund leben, dann wird sich noch viel Tolles tun und die Medizin kann uns helfen, das Siechtum im Alter einzudämmen. Wie das gehen kann? Naja, wie gesagt, die Zukunftsmedizin.
In der Kombination künstliche Intelligenz, Beschleunigung der Entwicklung von Wirkstoffen, besseres Verständnis unseres Immunsystems und zum Schluss wird übrigens, aber nicht jetzt, sondern in 10 Jahren von jetzt, auch also die Quanten, also Computerrechnung uns da also helfen, weil die Wirkung von vielen dieser Wirkstoffe im Organismus muss simuliert werden und diese Simulationen sind mit der derzeitigen also Mathematik und mit der derzeitigen Computertechnik nicht wirklich also darstellbar. Aber diese Kombination KI, Quantencomputing wird also in 10, 20 Jahren es uns ermöglichen, viel schneller Wirkstoffe zu testen, auch Kombinationen zu testen, um Krebserkrankungen zu behandeln.
Tod dem Herz, Tod dem Krebs und der Demenz. Toll, hört sich gut an. Fast zu schön, um wahr zu sein, oder?
Genau, ich sag's ja. Unterschätze nie das Herz. Zu tatenfähig, die unvorstellbar scheinen und so weiter und so weiter.
Ach, so steht's in meinem Ehering. Und damit bist du gemeint.
Ja. Naja, und mein Herz gehört ja dir sowieso.
Ach, so viel Harmonie am Ende der Kettenreaktion, liebe Leute.
Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und achtet ein bisschen auf eure Herzen und auch auf euch und auf alles so. Die Welt braucht euch noch.
Das war die Kettenreaktion. Liked uns, abonniert uns, downloadet, streamt, kommentiert, was auch immer. Wir setzen einen Link zu unserem Insta-Account unten in die Shownotes. Da könnt ihr dann eure Gedanken mit uns teilen und versprochen, wir lesen auch alles. Danke.
Und vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Die allerbesten Hörer, weil ihr habt verstanden, dass alles mit allem zusammenhängt.
Audioproduktion und Sounddesign, der unvergleichliche
Stefan Strüber.
Die Kettenreaktion ist eine unabhängige Produktion von uns,
Sabine und Dirk Steffens.
Vielen Dank an die Postcode-Lotterie, denn die unterstützt unsere Biodiversity Foundation und damit Podcasts wie diese hier.
Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen.